Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und Zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Als Gast darf ich Enno Dennecke begrüßen. Er ist Managing Partner bei der Future Management Group AG. Ziel der Future Management Group ist es, Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Unterstützt werden Entscheider in mittelständischen bis großen Unternehmen bei der Entwicklung und Implementierung einer motivierenden, zukunftsrobusten Vision und Strategie. Des Weiteren spielt die konsequente Ausrichtung von Geschäftsfeldern und Zukunftsmärkten eine große Rolle. Wir sprechen heute darüber, was ein zukunftssicheres Unternehmen auszeichnet, warum es wichtig ist, sich mit der langfristigen Zukunft zu beschäftigen und wie man diesen Zukunftsblick ganz praktisch umsetzt. Herzlich willkommen, Herr Dennecke. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für diese Podcastaufnahme genommen haben.
Herzlichen Dank, ich freue mich drauf.
Sie sind bei der Future Management Group AG. Future Management, Managing Partner. Management scheint bei Ihnen eine große Rolle zu spielen. Erklären Sie uns doch mal zu Beginn, dass auch unsere Zuhörer ein bisschen verstehen, was ist denn Ihr Aufgabenfeld? Was machen Sie alles?
Ja, genau. Was machen wir bei der Future Management Group? Und es geht darum, dass wir Unternehmern dabei helfen, ihre Unternehmen auf die Zukunft auszurichten, auf eine glänzende Zukunft nach Möglichkeit auszurichten. Wir haben immer wieder festgestellt, dass wenn man über die Zukunft spricht, dass Leute sich einfach missverstehen, dass man aneinander vorbeiredet. Der eine hat riesige Erwartungen und große Visionen, der andere spricht über Befürchtungen, was alles an möglichen Extremszenarien passieren kann. Wieder ein anderer will ganz rational, analytisch genau wissen, was kommt. Und diese verschiedenen Perspektiven, diese verschiedenen Sichtweisen eben im Kopf zu klären, in Führungsteams zu klären, dadurch mehr Orientierung zu schaffen, was eigentlich wichtig ist für die Zukunft. Das ist so unsere Aufgabe, was wir tun. Und warum machen wir das Ganze? Weil wir die Überzeugung haben, dass einfach die Zukunft in Entscheidungen eine größere Rolle spielen muss, als sie das eben vielfach tut. Vor allem, wenn man eben ganz intuitiv entscheidet und auch viele traditionelle Managementmethoden eben die Zukunft vielleicht berücksichtigen, aber eben doch nicht in den Fokus stellen, nicht ins Zentrum stellen. Und wir glauben, dass diese Fokussierung auf die Gegenwart und auf die Vergangenheit teilweise sogar und daraus eben Strategien dann abzuleiten, eben nicht der richtige Weg ist, um erfolgreich zu sein auf Dauer, sondern dass man sich eben eher mental ein paar Jahre nach vorne versetzen muss, um dann entscheiden zu können, was muss ich eigentlich heute tun, damit ich dann für die Zukunft richtig aufgestellt werde und eben nicht nur aus dem Hier und Jetzt heraus zu sagen, okay, was funktioniert im Moment, wo bin ich gut, welche Stärken will ich ausbauen, das führt eben meistens nicht weit genug, gerade eben in so einer komplexen, disruptiven, schnelllebigen Zeit, wie wir sie ja einfach haben und wie wir sie auch behalten werden.
Ja, in definitiv.
Der Zukunft ist wahrscheinlich eher noch schneller und eher noch dynamischer. Ja.
Sie haben gerade von traditionellen Managementmethoden gesprochen. Traditionelle Managementmethoden haben die eine Zeit lang funktioniert und funktionieren jetzt auf einmal nicht mehr? Oder waren die schon immer traditionell und eher konservativ und waren deshalb schon immer ein gewisser Verhinderer, damit man für die Zukunft gut aufgestellt war?
Also sie haben schon, glaube ich, jahrzehntelang viele gut funktioniert und funktionieren auch in bestimmten Bereichen immer noch, wenn man eben sein heutiges Geschäft weiterentwickeln will, verbessern will. Sie reichen aber eben nicht aus, wenn man über die nächste Ära nachdenken möchte. Wenn man sich fragt, was verändern eigentlich die großen Technologien, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wie künstliche Intelligenz, 3D-Druck, aber auch gesellschaftliche Themen wie Nachhaltigkeit, wie Alterung, wie Globalisierung, multipolare Konflikte, die wir in der Welt haben. Was verändern die ganz grundsätzlich in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir Wirtschaft betreiben? Und dafür reicht das halt nicht aus. Also es reicht, um sich in dem weiterzuentwickeln, was man tut. Aber um wirklich das Neue zu denken, dafür reicht es dann eben in der Regel nicht.
Wenn wir jetzt einmal schauen, was hat denn Ihr Unternehmen hauptsächlich für Kunden? Kann man das auf eine Hauptbranche beschränken oder ist Ihr Thema in vielen Branchen relevant?
Also grundsätzlich ist das Thema Zukunftsorientierung in eigentlich allen Branchen relevant. Was dann eine langfristige Zukunft ist, das ist dann von Branche zu Branche unterschiedlich. Also wenn wir da in der IT unterwegs sind, dann sind das einige wenige Jahre und dann sind wir schon langfristig unterwegs. Wenn wir über Infrastruktur sprechen, kann es auch mal um Jahrzehnte gehen, die man sinnvoll abschätzen muss, was den ganzen Herausforderungen, die daraus entstehen. Grundsätzlich sind wir als Unternehmen ganz bewusst nicht auf eine Branche fokussiert, sondern haben uns branchenübergreifend aufgestellt, weil eben das Neue auch eben, ja, es kommt oft vom Rand, es entsteht oft zwischen den Branchen, es entsteht zwischen den Feldern. Und da können wir aus unserer Sicht einen größeren Mehrwert liefern, wenn wir eben mit Unternehmen in ganz verschiedenen Bereichen unterwegs sind und dann eben auch ja Inspirationen eben eher von außen bringen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die meisten Unternehmen in ihrem Feld eben sehr gute Experten hier an Bord haben. Also ihre Marktkenntnis ist ja in der Regel sehr gut. Und wir arbeiten auch nicht mit den erfolglosen Unternehmen zusammen, sondern in der Regel eher mit denen, die schon erfolgreich sind und die eben sich noch besser für die Zukunft aufstellen wollen. Und die kennen natürlich ihren Markt exzellent und brauchen dann nicht noch jemanden, der ihnen dann erklärt, wie ihr Markt funktioniert. Das haben sie im Griff. Es geht eben darum, sich zu fragen, was machen die großen Trends, was machen die großen Themen, die da draußen passieren? Wie wirken die ein? Wie verändern die das, was wir in unserem Markt tun werden in den nächsten Jahren? Und daraus dann die richtigen Schlüsse abzuleiten. Das heißt, was wir einbringen, ist dieser breite Blick auf die Trends, den man als Unternehmen gar nicht so haben kann, weil man sich eben viel mehr mit dem operativen Geschäft natürlich beschäftigen muss auch. Und zusätzlich eben Methoden, um das Ganze dann aber auch greifbar zu machen und eben nicht nur einen Megatrend zu beschreiben, sondern konkret Entscheidungen daraus auch abzuleiten.
Wenn Sie jetzt davon sprechen, Sie begleiten dann so ein Unternehmen, Sie bringen den Blickwinkel mit in das Unternehmen, wo eben diese große Metaebene betrachtet wird, was kommen für Veränderungen, was gibt es für Trends? Haben Sie da Quellen oder Studien, die Sie ranziehen und sagen, okay, wir können jetzt anhand dieser Studien ableiten, in 10 Jahren wird das und das passieren? Oder wo holen Sie, sage ich mal, Ihr Material, um Entscheidungen zu treffen und Unternehmen auch gut beraten zu können?
Ja, wir machen bewusst jetzt nicht primär Zukunftsforschung, sondern Zukunftsforscher gibt es ja ganz viele da draußen. Und was wir machen, wir sammeln diese ganzen Informationen ein. Wir nutzen das gewissermaßen als Rohmaterial oder als Bausteine, um dann eben mit dem Unternehmen gemeinsam zu sagen, okay, was davon ist für uns relevant? Was können wir für uns relevant machen? Kleine Änderungen in der Frage, aber große Wirkung auf das, was man sich anschaut. Und was bedeutet das ganz konkret? Das heißt, wir nutzen im Grunde das, was da ist. Wir nutzen das, was in der großen Welt der Zukunftsforschung passiert, sortieren die Scharlatanerie aus gewissermaßen und nehmen dann das andere, das was überbleibt, was immer noch eine Menge ist und versuchen das dann eben gemeinsam zu verdichten und auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Vor 15 Jahren, als ich damit angefangen habe, und die Future Management Group hat ja vor 30 Jahren schon angefangen, da war das Thema, was sind überhaupt die relevanten Trends, war durchaus noch ein Engpass. Also da musste man erstmal noch überhaupt erarbeiten, welche Trends muss man denn überhaupt betrachten. Das ist inzwischen eigentlich gar nicht mehr das Thema, sondern es ist eher das Thema, aus dieser Vielzahl von Informationen die richtigen auszuwählen und die Prioritäten zu setzen, womit man sich beschäftigen muss.
Haben Sie für uns vielleicht ein Best-Practice-Beispiel oder ein konkretes Beispiel, Sie müssen auch keine Namen nennen von irgendwelchen Unternehmen, wo Sie sagen, das war der Zustand und das wird der Zustand sein, den wir erreicht haben zusammen?
Sicher ein paar beschreiben. Also relativ viele Beispiele haben wir da im Bereich der Mobilität oder im Automobilbereich tatsächlich, wo wir Unternehmen kennen, die wir teilweise seit 10, 15 Jahren begleiten und die schon damals eigentlich relativ klar mit uns herausgearbeitet hatten oder auch das schon so ein bisschen gefühlt hatten, dass dieses ganze Thema Verbrennungsmotor eben mit einer gewissen Endlichkeit versehen ist. Heute ist das jedem klar. Vor 15 Jahren war das in der Automobilbranche noch höchst umstritten, beziehungsweise eigentlich fast Konsens, dass das nie kommen wird. Aber mit einigen haben wir eben doch dann diese Perspektiven herausgearbeitet und durchaus Erfolge verzeichnet. Ein Klienten, der hatte vor einigen Jahren eben noch locker 95% Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor. Heute sind es noch ungefähr 40%, weil er sich einfach neue Themen erschlossen hat, sei es eben in Bereichen außerhalb des Automobilbaus, aber auch innerhalb des Automobilgeschäfts, wo es einfach darum geht, andere Dinge eben zu machen, die nicht am Verbrenner hängen. Teilweise in der Elektromobilität tatsächlich direkt, teilweise aber auch einfach die eigenen Kompetenzen übertragen auf andere Felder, die eben eine relevante Rolle weiterhin spielen werden. Sei es jetzt das Interior, sei es das Exterior, sei es Komfortfunktionen, die eher noch wichtiger werden in der Zukunft. Mhm. Also erstmal so ein Beispiel. Bisschen näher am Verpackungsbereich, vielleicht ein anderes Unternehmen, das sich mit Sortiertechnik im Recycling unter anderem beschäftigt. Da haben wir sehr intensiv dran gearbeitet, wie können denn eigentlich Szenarien der Circular Economy aussehen? Also wenn wir mal 10 Jahre, 15 Jahre in die Zukunft denken, wie weit kann man denn da weltweit gekommen sein? Was ist realistisch anzunehmen, wenn die Welt gewissermaßen so weitermacht wie bisher? Und da sieht man dann, dass es zwar durchaus große Fortschritte gibt, aber dass es halt auch bei weitem noch nicht reicht, ja, um wirklich eben zu einer Circularity zu kommen. Und das ist dann ja gewissermaßen einerseits ein Aufruf, ein Call to Action für alle, die in diesem Markt unterwegs sind, eben mehr zu tun, aber eben auch ein Thema, wo man vielleicht sagen muss, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es da auch einfach regulatorische Eingriffe geben wird in den nächsten Jahren, die ganze Industrien dazu zwingen werden, massiv zu investieren, wodurch sich die sich jetzt frühzeitig da passend für aufstellen, eben dann entsprechend Vorteile haben werden. Eigentlich ein Stück weit vergleichbar mit der Elektrifizierung im Mobilitätsbereich vor 20 Jahren vielleicht, wo wir wo die meisten das noch nicht geglaubt haben, dass das so kommt. Und jetzt wurde letzte Woche das Verbot der Verbrenner beschlossen in der EU. Ähnliches mit massiven Vorgaben eben für Recyclingquoten, für Rezyklierbarkeit von Verpackungen und Ähnliches ist durchaus absehbar, dass das kommen wird in den nächsten Jahren und dann eben über die nächsten Jahrzehnte mit einer entsprechenden mit einer entsprechenden Roadmap eben dann kommen wird. Und wer sich da heute nicht für aufstellt, der wird dann in einigen Jahren eben entsprechende Probleme bekommen.
Das heißt, umso früher ich schon mit dabei bin und drüber nachdenke, desto zukunftssicherer ist auch mein Unternehmen aufgestellt. Wenn Sie mal vielleicht so ein paar Punkte nennen, ich weiß nicht, gibt es da so einen Katalog oder einen Punkt 1, 2, 3, 4, 5, wo man sagen kann, das zeichnet ein zukunftssicheres Unternehmen aus?
Man kann da schon ein paar Dinge festmachen, ist oft so ein bisschen indirekt. Wenn man in Märkten aktiv ist, die über die nächsten Jahre spürbares Wachstumsversprechen, das ist so ein Thema, da ist man, hat man schon mal einen Indikator, da ist man wahrscheinlich ganz gut unterwegs. Wenn man überdurchschnittliche Renditen erzielen kann und die nicht nur dadurch erzielt, dass man Kunden übervorteilt oder dass man eben massiv die Kostenschraube dreht, sondern eben wirklich dadurch, dass man einen Mehrwert, der für die Kunden relevant ist, liefert, hat man ein zweites Pluspunkt, wo man gewissermaßen Haken dran hat, machen kann. Wenn man mit relativ wenig Aufwand gute Mitarbeiter bekommt, ist auch das ein Zeichen dafür, dass man ein zukunftssicheres Unternehmen ist, weil man einfach eine zukunftsorientierte Story, eine zukunftsorientierte Geschichte zeigen kann, wo die Leute sagen, hey, das ist was, wo ich dran mitwirken will. Das sind so drei Indikatoren, oder waren es vier, an denen man das bei unter anderem festmachen kann. Es gibt noch ein paar weitere, wenn man von Investoren belagert wird, gewissermaßen im Extremfall, als auch das ein Signal dafür natürlich, dass oder man mit relativ wenig Aufwand Investitionen bekommen kann oder Investitionsmittel bekommen kann. Auch das ist ein Signal dafür, dass man eben gut aufgestellt ist. Also es zeigt sich eigentlich in ganz praktischen, ganz unternehmerischen oder betriebswirtschaftlichen Messgrößen, wenn man zukunftsorientiert ist.
Wenn wir jetzt den Blick nochmal auf die Verpackungsbranche und Ihre Unternehmen richten, haben Sie da auch so vielleicht einen kurzen Abriss? Was sind da die großen Trends, mit denen sich eben Verpackungsunternehmen in Zukunft beschäftigen müssen?
Ja, also da gibt es eine ganze Reihe. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf. Ich mache es einfach mal. Auf unserer Website gibt es auch eine Übersicht über das Trendsystem, wie wir es eben pflegen. Das sind rund 36, man könnte sagen, die Megatrends, die aus unserer Sicht eben die bedeutendsten sind. Von daher, ich werde jetzt nicht alle 36 aufzählen.
Das wäre wahrscheinlich ein bisschen
zu viel. Ja, genau. Aber ganz große sind natürlich das ganze Thema der nachhaltigen Wirtschaft, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ist gerade für die Verpackung natürlich extrem. Das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, aber ich glaube, wie ich eben schon angedeutet habe, ist die Entwicklungsdynamik, die wir da in den nächsten Jahren sehen werden, einfach nochmal so massiv zunehmen wird, dass man sich da, selbst wenn man glaubt, man ist damit schon eigentlich ganz gut aufgestellt oder dafür ganz gut aufgestellt, man sich damit einfach nochmal gründlicher mit auseinandersetzen sollte. Denn wir werden perspektivisch irgendwann in einer Welt leben, wo wir eben überall eigentlich Net Zero haben, was Emissionen angeht, also keine Emissionen mehr oder die komplett irgendwie ausgleichen müssen. Und auf der anderen Seite ist auch das klare Ziel, dass wir eine im Idealfall vollständig oder sehr nah daran zirkuläre Wirtschaft haben. Und wir liegen ja heute bei Recyclingquoten irgendwo im einstelligen Prozentbereich. Wenn man sich das weltweit anschaut. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Das fängt dann schon an beim Design der Produkte und bei der Produktentwicklung, dass man überhaupt darauf hinwirken kann, um dahin zu gehen. Und das endet eben nicht beim Waste Management oder Ähnliches. Das ist ein großes Thema. Ein anderes, was sicher auch in der Verpackungsindustrie relevant ist, aber auch in allen anderen Branchen, ist das ganze Thema rund um künstliche Intelligenz, Robotisierung, Spatial Internet, Virtualisierung, Digitalisierung, diese ganzen Themen, die einfach die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, massiv verändern werden und auch die Frage stellen, welche Kompetenzen werden eigentlich in Zukunft noch gebraucht, welche wird man eben in den Computer verlagern. Das ist ein riesiges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und vielleicht gerade in der Verpackungsindustrie als drittes, auch technologisches Schlaglicht, vielleicht noch das Thema Additive Manufacturing, verbunden mit Materialinnovationen, die da auf uns zukommen, weil wir einfach in Zukunft immer mehr direkt am Verbrauchsort produzieren können. Und dann fällt natürlich auch, wird viel in Frage gestellt in der Verpackungsindustrie, womit man sich auseinandersetzen muss. Das so als einige Themen, aber auch Chancenfelder wie eben Gesundheitstechnologien oder auch generelles ganzen Thema Hygiene und Ähnliches, wo man eben durchaus auch wieder neue Verpackungsbedarfe möglicherweise haben wird, die man heute noch gar nicht so absehen kann. Ja.
Gibt es auch einen Trend, wir haben jetzt von den großen Trends gesprochen, so einen kleineren Trend, der vielleicht etwas stiefmütterlich behandelt wird und teilweise von Unternehmen auch einfach schnell übersehen wird, aber doch eine gewisse Rolle spielt? Also es gibt bestimmt viele kleinere Trends, aber haben Sie vielleicht so einen Trend, wo viele gar nicht mit rechnen, dass es den gibt und den Sie aber immer wieder an die Unternehmen rantragen?
Ja, also gibt's sicherlich einige. Also ein Thema, was häufig nicht so stark berücksichtigt wird, ist das Thema, oder sind zweierlei. Einerseits das Thema Pluralisierung der Gesellschaft, also dass wir immer verschiedenere Lebensziele, Wünsche, Wertvorstellungen eigentlich in der Gesellschaft haben und dadurch es deutlich komplexer wird, sich eigentlich zu navigieren in den Märkten. Deutlich unterschiedliche Kundenanforderungen entstehen, verbunden eben mit einer Polarisierung, wo wir eben eine stärkere Spaltung eben in Wohlhabende und weniger Wohlhabende haben. Gerade in den entwickelten Ländern ist das in den letzten Jahren stark spürbar gewesen. Das sind so zwei gesellschaftliche Themen. Grundsätzlich wird, glaube ich, man kann sagen, dass bei vielen Themen eigentlich das Thema relevant ist oder das Thema erkannt ist, aber dann die Auswirkungen und die Entwicklungsgeschwindigkeit doch falsch gesehen wird, weil wir als Menschen einfach dazu tendieren, da sind wir fast neurologisch so programmiert, dass wir die Intensität von Veränderungen kurzfristig eigentlich fast immer überschätzen, was da passiert wird. Also was so in den nächsten 3 Monaten, in dem nächsten Jahr passiert, da überschätzen wir, was sich da verändern wird. Aber was in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren sich verändern wird, das unterschätzen wir, und zwar massiv. Ja? Und das ist ein massives Problem, weil wir dann erstmal völlig enttäuscht sind, dass Dinge sich immer noch nicht durchgesetzt haben. Dann legen wir sie ad acta und beschäftigen uns nicht mehr damit. Und plötzlich überrascht uns das auf einmal, dass überall Standard ist und sich total durchgesetzt hat und überall da ist. Und damit verbauen wir uns dann manchmal eben die Chancen, die wir eigentlich gehabt hätten, weil wir einfach zu ungeduldig sind gewissermaßen mit manchen Dingen.
Ja. Ja, verständlich. Sie hatten am Anfang schon gesagt, dass Sie eigentlich keine Zukunftsforscher sind, sondern dass Sie eben versuchen, dass die Trends dann in die Unternehmen hineinzubringen und praktisch umzusetzen. Trotzdem ist es ja so, die Zukunft ist nicht vorhersehbar. Wir können ahnen, eine Vorahnung haben, was in Zukunft passiert. Aber wir können nicht bestimmt sagen, das und das wird zu dem Zeitpunkt eintreten. Trotzdem vielleicht nochmal an der Stelle, welche Bedeutung hat es trotzdem, also trotz des Nichtwissens, wie es dann schlussendlich kommen wird, dran zu denken oder diesen langfristigen Blick für die Zukunft zu haben?
Ja, also dieser langfristige Blick ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, und wir müssen einfach unterschiedliche Perspektiven darauf unterscheiden. Das eine ist dieser Wunsch, genau zu wissen, was kommt wann, also diese prognostische Perspektive. Das ist ja ein natürlicher Wunsch. Der ist nicht erfüllbar, aber trotzdem muss jeder Mensch Annahmen darüber haben, was kommt tatsächlich. Ja? Weil sonst könnte ich gar keine Entscheidung treffen. Wenn ich heute eine Investitionsentscheidung treffe, ein Werk baue, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, wenn ich am Aktienmarkt investiere, selbst wenn ich meinen Kindern Empfehlungen gebe, welchen Beruf sie ergreifen sollen, dann habe ich ja Annahmen darüber, was in Zukunft gebraucht wird und was eben nicht. Diese Annahmen hat jeder, und die muss man sich erstmal transparent und bewusst machen. Also im einfachsten Fall sie einfach aufschreiben, und da ist man da bei der ganz praktischen Arbeit. Und wenn man diese Übung in dem Team macht, dann sieht man, wie unterschiedlich die Perspektiven darauf sind, und dann kann eine interessante Diskussion stattfinden. Also ich mache ganz gerne so ein Experiment am Anfang von Projekten, dass ich einem Führungsteam die Aufgabe gebe: Schreibt bitte jeder für sich auf den Zettel die 5 wichtigsten Veränderungen der kommenden 5 Jahre oder kommenden 10 Jahre auf. Jeder für sich. Was sind die 5 größten Veränderungen in unserem Markt? Wenn alle fertig mit Schreiben sind, bitte ich darum, das Blatt umzunehmen und zu sagen, was ist wichtig für unser Geschäft und wo sind Sie überzeugt davon, dass das genauso bleibt, wie es ist über die nächsten 5 Jahre? Schreibt das auf die andere Seite. Und wenn man dann diese beiden Seiten zusammenbringt und übereinander liegt, dann sieht man in 99% der Fälle Chaos. Also völlig unterschiedliche Einschätzungen darüber, was die Zukunft bringt. Das ist erstmal normal, aber das zeigt eben, wie wenig wir uns eben systematisch mit Zukunftsannahmen auseinandersetzen und wie wichtig das ist, das zu tun, weil im Grunde versucht man da ein Schiff zu steuern, während die Offiziersmannschaft eigentlich der Meinung ist, das Wetter würde aus verschiedenen Richtungen kommen. Und da muss man natürlich ansetzen und sagen, okay, was sind die Annahmen, was sind wirklich die Argumente dafür, sind die solide, sind die rational oder sind die einfach nur von Emotionen getrieben, weil man etwas nicht will oder nicht oder befürchtet oder sich wünscht. Ja, das muss man eben dann raus diskutieren gewissermaßen, damit man eine gemeinsame Einschätzung hat. Das heißt nicht, dass da alle gleich gemacht werden sollen, aber wenn ich als Team eine Entscheidung treffen will, dann brauche ich eine gemeinsame Annahme, auf der ich die Entscheidung aufbaue. Ja, das heißt dann nicht, dass jeder der gleichen Meinung sein muss, aber trotzdem muss der eine andere Meinung hat, die Entscheidung mittragen, oder er muss andere Konsequenzen daraus ziehen. Ja, aber das ist einfach nötig. Und damit bekommt man eben so eine Diskussionsgrundlage. Das ist die eine Perspektive. Zweite Perspektive der langfristigen Zukunft ist, dass das Zukunftsbild, wo will ich eigentlich hin? Man könnte auch sagen, die Vision, die ich habe, wo will ich eigentlich mit meinem Unternehmen oder auch mit meinem Leben in 5 Jahren oder in 10 Jahren stehen? Warum ist das so wichtig? Weil es mir eben Orientierung gibt, was ist eigentlich wichtig? Worauf muss ich achten? Was kann ich ignorieren? Auch die Frage dann zu beantworten ermöglicht, passt denn diese Vision, die ich da für die Zukunft habe, passt die überhaupt zu dem, was ich an Annahmen habe, darüber, wie sich die Welt um uns herum verändert? Ja, und dann kann ich das übereinanderlegen und damit eben zukunftsrobust ausrichten. Also einerseits die klaren Annahmen, was kommt. Und das ist nicht Prognose, sondern das ist Annahme. Auf der anderen Seite eben die klare Vision, wo will ich eigentlich hin, was will ich verändern, was will ich erreichen? Ja.
Ich fand es sehr spannend, wie Sie das beschrieben haben mit dieser Übung, die Sie am Anfang von Ihren Projekten durchführen mit den Unternehmen. Ist es so, dass dieser ganze Prozess so praktisch ist? Oder um jetzt auch am Ende nochmal von dieser Podcast-Folge ein Verständnis zu bekommen, wie läuft so eine Projektphase ab? Also Sie kommen ins Unternehmen, ist das eine einmalige Sache? Zieht sich das über den ganzen Prozess 5 Jahre? Also wie praktisch wird es, wenn das so nochmal zusammengefasst von Ihrer Seite beantwortet werden kann? Das wäre klasse.
Ja, ja. Also es wird immer sehr praktisch, weil wir glauben, dass es nur dann einen Sinn hat, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, wenn es im Hier und Jetzt einen Unterschied macht. Ansonsten ist es zwar nett und macht Spaß, aber ist unternehmerisch halt nicht sinnvoll. Deshalb muss es immer ganz praktisch sein. Wie läuft das organisatorisch ab oder wie läuft so ein Projekt ab? Wir haben meistens eben Klienten, mit denen wir über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten. Meistens arbeiten wir in Sprints. Das heißt, wir haben wöchentliche oder zweiwöchentlich ein gemeinsames Meeting, meist online, einfach aus Praktikabilitätsgründen. Dazwischen arbeiten wir, dazwischen arbeitet aber auch der Klient an den Themen, an den ganz konkreten Aufgabenstellungen, die dann anstehen, an ganz konkreten Zukunftsfragen in der Regel, die wir versuchen gemeinsam zu beantworten. Dann sehen wir uns wieder, kommen wieder zusammen. Und immer wenn das nötig ist, dann machen wir auch größere Workshops mit größeren Teams, wo wir sagen, wir wollen einfach mehr Leute abholen. Das dient dann einfach dem größeren Verständnis, der größeren Begeisterung für das Thema, dass man einfach mehr Leute mit an Bord hat. Und so läuft es dann über einen Prozess, der meistens irgendwo was zwischen 3 und 6 Monaten geht, je nachdem, wie komplex das Geschäft ist, je nachdem, wie intensiv auch im Unternehmen daran gearbeitet werden kann oder ob man das eher so ein bisschen nebenher macht oder ob man sich sehr darauf konzentriert. So läuft es dann über so einen Zeitraum. Wenn man eben so eine komplette Zukunftsorientierung, Zukunftsausrichtung entwickeln will, eine komplette Zukunftsstrategie entwickeln will. Wenn man sagt, wir haben das schon, wir wollen nur ein kurzes Update, einen Check machen, dann geht das natürlich schneller. Und danach geht es eigentlich dann meistens in eine Phase über, wo wir sagen, man muss eigentlich natürlich regelmäßig dranbleiben. Ja? Weil nur weil ich einmal Zukunftsannahmen aufgestellt habe, heißt es ja lange noch nicht, dass ich Recht haben werde, sondern es geht ja auch nicht mal darum, unbedingt Recht zu haben, sondern es geht darum, früh zu erkennen, wenn ich falsch lag. Ja? Und dafür muss ich natürlich auch regelmäßig wieder draufschauen, ob das Ganze noch aktuell ist. Und das sind dann Update-Phasen, die dann meistens jährlich in sehr dynamischen Branchen auch öfter passieren, wo man einfach kurz draufschaut, ist das alles noch solide? Stimmt die Ausrichtung noch? Stimmt die Vision noch? Ist die auch noch attraktiv für uns? Wo müssen wir gegebenenfalls das was anpassen? Und da haben wir dann manche Klienten, die machen das einfach ganz alleine, weil sie sagen, das ist so unser Ding. Und andere haben wir, die sind eigentlich mit seit 10, 15 Jahren, sehen wir die eigentlich jedes Jahr, zumindest mal einmal, um einfach gemeinsam darauf zu schauen. Mhm. Ja.
An dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Dennecke, für den spannenden Einblick. Die Zeit rast und wir kommen zu unserer letzten Frage, oder es ist vielmehr ein Appell. Das dürfen Sie gerne an die Verpackungsmaschinenbranche richten und auch an jeden anderen, der diesen Podcast hört. Warum sollte jedes Unternehmen ein gemeinsames Zukunftsbild haben?
Weil wenn man ein gemeinsames Zukunftsbild hat, man nicht nur erfolgreicher sein wird langfristiger, man wird auch mehr Freude an der Arbeit haben, Freude an dem Werk haben, das man dort gemeinsam macht, und damit wahrscheinlich insgesamt auch glücklicher sein.
Sehr schön. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch. Es ist einiges an Wissen rübergekommen und ich denke, wir konnten hier einen tollen Mehrwert für unsere Zuhörer generieren. Dann Dankeschön und Ihnen alles Gute für die Zukunft, Herr Dennecke.
Herzlichen Dank, Herr Fürstenberger. Ich danke auch.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.